guckt, dass ihr jemanden habt, der euch ernst nimmt, der euch betreut, für den ihr keine Cash-Cow seid, die auf langfristige Beziehungen aufbauen, eigentlich immer bei Dienstleistern. Und ich würde auch immer gucken, entweder nehme ich jemanden, der sehr im Markt steht, der dann so Sätze zu dir sagen kann, wie ich habe es nicht nötig, dich einmal die Woche anzurufen. Oder nehmt sehr junge Firmen und sehr neue Firmen, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viel Herzblut drin. Und außerdem ist es auch gut, wenn da mal ein bisschen interrupted wird.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali.
Und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wie immer mit mir, Annika, und mit meiner lieben Kollegin Anjali. Liebe Anjali, wir sprechen heute über ein Thema, was häufig missverstanden wird, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche und wo sich einfach echt die Geister scheiden, und zwar zum Thema Headhunter. Ich finde den Begriff Headhunter auch immer so ein bisschen oldschool. Ich finde häufig Executive Search finde ich besser, Personalberatung finde ich besser. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht ziehe ich mich da jetzt gerade auch wieder an irgendwas hoch. Wie stehst du denn zu dem Thema?
Ich möchte den Podcast umbenennen in HR geschminkt für meine Antwort. Nein, in einer perfekten Welt bräuchten wir keine Headhunter. In einer Welt, in der alle ganz offen mit ihren Stellenausschreibungen umgehen würden. Ich akzeptiere, dass es durchaus Positionen gibt, in denen es Sinn macht, jemand Externes reinzuholen. Ich bin nicht der Riesenfan von den Auswüchsen, den das für mein Daily Business als Personalleitung hat. Das war as diplomatisch as I can get.
Kann ich total verstehen, und ich hoffe, dass wir mit der heutigen Folge so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Wann macht es eigentlich Sinn, mit Headhuntern zusammenzuarbeiten? Und was gibt's eigentlich mittlerweile alles für Modelle, mit Headhuntern zusammenzuarbeiten? Es gibt ja nicht mehr nur das klassische Modell, ich habe jetzt diese eine super vertrauliche Stelle, die ich besetzen möchte, möglichst seniorig, sondern es gibt ja auch noch mittlerweile Anbieter, die sich auf das ganze Thema Embedded Recruiting, wie man es so schön nennt, spezialisiert haben. Sprich, stellt euch vor, ihr bekommt eine Art verlängerte Werkbank mit ins Team. Also man hat zwei Arten. Man sagt entweder, okay, eigentlich schaffen wir das schon, aber nicht so schnell. Wir holen uns ein Embedded Sourcing ins Team. Also jemand, der wirklich sagt, ich fokussiere mich ausschließlich darauf, Profile zu finden, Profile anzuschreiben. Ich für die Interviews aber selber bei mir. Oder ich sag wirklich, ich hole mir ein ganzes Team rein von Koordination über Recruiting, über Sourcing, die diesen Prozess eben machen und temporär mich entlasten. Ich würde da aber gleich nochmal drauf zurückkommen, liebe Anjali. Ich habe jetzt für den Start eine Frage für dich. Siehst du Headhunter eher als sinnvolle Ergänzung oder siehst du sie als Konkurrenz?
Ich verstehe die Frage nicht. Also, ich verstehe die Frage, wenn du mir die Frage stellst, aber ich habe noch nie in meinem Berufsleben Headhunter als Konkurrenz gesehen.
Ich auch nicht.
Also wirklich, käme ich gar nicht auf die Idee. Und ich habe witzigerweise vorgestern mit einem Embedded-Recruiter genau darüber diskutiert, aber ich höre schon, darüber reden wir später. Wenn ich Headhunter benutzt habe in meiner Karriere, dann war das entweder ganz am Anfang wirklich aus Kapazitätennot, dass ich einfach gesagt habe, ich kriege es alleine oder mit meinem Team nicht hin, die Stelle zu besetzen. Oder in Fällen, wo es wirklich so hohe Stellen waren, dass ich das Netzwerk noch nicht hatte. Also ich bin bei Auktionata, ich bin irgendwie in meinem dritten Berufsjahr. Natürlich hätte ich gar nicht gewusst, wo ich anfange, irgendwelche Chief Revenue Officer zu suchen. Also dafür macht es auch Sinn, wenn du irgendwie diese Boardstellen, CEO-Stellen hast und sagst, da möchte ich jemand, der das ganz ausdrücklich sucht. Also ich habe es noch nie als Konkurrenz gesehen, weil ich glaube einfach auch dieses echte Rekruten, also den Teil, ich verkaufe dir das Unternehmen, ich erzähle dir, wie es läuft bei uns. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt, dass das ein klassischer Headhunter macht, sondern die sind ja eher, hier sind 7 Profile, wir haben ein Vorgespräch gesprochen, hier sind die Leute, bitte gib uns 50.000 Euro.
ich finde es super gut, dass du sagst, dass du Headhunter ebenfalls nicht als Konkurrenz ansiehst. Ich selber sehe es auch nicht als Konkurrenz an. Und warum spreche ich es trotzdem an? Ich habe über die letzten Monate immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen aus Personalabteilungen gesprochen, die sagen, der Moment, wenn ich einen Headhunter für eine Stelle einschalten muss, das ist dann ja ein Zeichen, dass mein Recruiting oder mein Sourcing nicht gut genug ist. Und ich sage, das ist absoluter Bullshit, das stimmt so nicht. Ja, man sollte nicht, ich sag mal, arbiträr Headhunter-Budgets zum Fenster rauswerfen, sondern gezielten Einsatz von guten Headhuntern. Und ich bin der Meinung, das kann einem dann auf genau beispielsweise solchen Stellen, unter anderem, die du gerade nennst, einen riesengroßen Mehrwert bieten.
Total witzig. Ich möchte zwei Sachen off-topic dazu sagen. Zum einen habe ich dieses Feedback genau in der Form über unseren Podcast gekriegt. Auf die Idee bin ich nämlich auch nicht gekommen. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich einen Headhunter nicht einstellen kann, weil das meine Inkompetenz vermeintlich zeigt. Ich habe jetzt von 2, 3 PersonalerInnen das Feedback gekriegt, dass sie total dankbar über unseren Podcast sind, weil wir Fragen beantworten, die sich nicht trauen zu fragen, weil sie Sorgen haben, dass sie inkompetent wirken. Und dann hat jemand gesagt, ja, das Schöne ist, Annika und du, ihr sprecht auch Sachen an, die würde ich nicht ansprechen, weil ich das Gefühl hätte, ich müsste mit dieser Situation klarkommen, sonst bin ich keine gute Personalperson. Und dann habe ich ganz sympathisch gesagt, ich glaube, das Problem haben die Annika und ich nicht. Wir reden einfach, wir erzählen einfach, was wir denken. Und ich hatte
ist
es auch
Ruf
als...
Ist erst ruiniert?
Na, ich meine, weil wir wissen, wie komplex die Aufgabe ist. Und mir haben es auch Leute gesagt zu meinem Business, dass sie gesagt haben, ja, aber wenn dich jemand heiert, dann müsste er ja zugeben, dass er es selber nicht hinkriegt. Und das sind Sachen genau mit den Headhuntern, wo ich mir denke, was ist denn die Erwartung von den Leuten? Natürlich gibt es Sachen, die man nicht hinkriegt. Und natürlich kannst du, wenn du deinem zweiten Job bist und verantwortlich für die ganze Personalarbeit, nicht auch noch einen CFO searchen oder was auch immer.
Korrekt. Weißt du was, bei solchen Themen finde ich dann auch wieder, natürlich kannst du dann nicht selber einen CFO suchen oder in Teilen auch wirklich kritische Textstellen. Und manche Stellen sind auch einfach so komplex, die haben einen solchen Stellenwert in der Organisation, die sind so erfolgs- und missionskritisch, du wirst die, da kommst du wieder, gute eierlegende Wollmilchsau, darauf nicht finden. Du musst an irgendeiner Stelle Kompromisse eingehen, aber gute Headhunter, die ein Netzwerk haben, die kennen ja auch ihre Kandidaten, Kandidatinnen zumindest ein bisschen und können dir, finde ich, extrem gut helfen. Ich hatte es auch schon ganz oft, dass mir dann Kandidaten, Kandidatinnen vorgeschlagen wurden. Da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, die anzuschreiben, wo dann jemand sagt, ja, die Stelle ist in dem Unternehmen total komisch gelevelt und der Titel ist komisch. Die Person macht aber gerade genau das, was du suchst und dann führst du ein Erstgespräch und denkst dir so, wow. Also ich hatte wirklich schon so ein paar Momente, wo ich sage, Headhunter haben mir wirklich Knoten gelöst. So.
Einmal unpopuläre Meinung bei mir. Ich höre, was du sagst für die High-Class-Stellen. Ich hatte auch schon Momente, wo ich so unter Wasser war alleine oder mit dem Team. Und ich sag's einfach ganz deutlich, ich hätte auch gar keinen Bock gehabt, in diesem Prozess mit drin zu sein. Du bist irgendwie 8 Stufen hierarchisch drunter. Du bist total in deinem Operativen. Also du denkst darüber nach, ob der Werkstudent richtig versteuert ist oder nicht. Und dann sitzt du da als HR-Managerin in irgendeinem CFO-Gespräch und verstehst gar nichts. Also ich glaube, es gibt durchaus Szenarien, wo die Zeit der PersonalerInnen besser genutzt ist, nicht über Headhunter. Aber ich finde auch, also mir hat mal jemand gesagt, wir können die Stelle für den C, was auch immer, nicht ausschreiben, echte Vorstände und Geschäftsführer bewerben sich nicht. Und das hat schon ein Störgefühl bei mir ausgelöst, weil ich hatte das Gefühl, das ist so eine sich selbst verstärkende Wahn von dieser traditionellen Welt. Also wir brauchen die Headhunter, weil die Guten bewerben sich nicht. Das heißt, die Guten sind in Positionen. Das heißt, wir beschäftigen wieder die 5 Christians, Michaels und Thomases. Und ich hatte gestern mit jemandem geredet, CHRO von einem riesigen internationalen Unternehmen. Also die haben Standorte überall auf der ganzen Welt, 80.000 Mitarbeitende. Und was der gesagt hat, das fand ich total toll. Und sorry, goes out for all the Headhunter. Der hat gesagt, er benutzt seit Jahren nicht 1 Euro für Headhunter. All das Budget schmeißen die auf die Recruiting-Abteilung. Der Outcome ist besser, und die Abteilung ist glücklicher. Und der hat gesagt, die haben sich angeguckt, wie viel haben wir im Durchschnitt pro Jahr für Headhunter ausgegeben. Das waren irgendwie 300.000 Euro. Und das haben die gesagt, wir geben das einfach 100% in die Recruiting-Abteilung. Ich habe mir die Marketing-Sachen angeguckt. Ich habe mir die Kampagnen angeguckt. Ich habe die Leute gesehen. Das ist ein super aufgestelltes Department, spannend, was super Arbeit leistet.
Cooler
Just
Ansatz.
Just putting it out there.
Finde ich auf jeden Fall mega interessant, das so bald mal zu hören. Wir haben tatsächlich eine Zeit lang in Richtung Sourcing auch solche Gedanken gehabt, aber würde ich nochmal gleich drauf kommen. Ich merke, dass wir jetzt so ein bisschen anfangen, in die Richtung zu denken, in welchen Szenarien nutzt man eigentlich Headhunter? Liebe Angelie, magst du nochmal ausspeichern? Du hast ja jetzt schon ein paar Situationen genannt, wo du sagst, du hast ganz Seniore-Positionen zu besetzen, wo man sagt, da ist man einfach nicht der richtige Ansprechpartner für in der HR, vielleicht auch operativ zu weit davon weg, keinen Zugang zu Kandidaten, Kandidatin oder auch man ist einfach total hart unter Wasser. Gibt es sonst noch Use Cases, wo du mit Headhuntern zusammengearbeitet hast?
Also ich habe mit Headhuntern zusammengearbeitet. Diese sehr hohen Stellen, das kam aber meist auch von der Geschäftsführung. Disclaimer, da war ich auch noch sehr, sehr jung. Also ich glaube, jetzt würde ich das mehr leveln. Dann hatte ich den Fall, wo wir jemand Externes reingeholt haben, also einfach gesagt haben, tritt als Recruiter von uns auf und führe die Gespräche. Habe ich sehr viel Meinung zu, können wir gleich besprechen. Sourcing finde ich auch ein Szenario, wo man durchaus jemanden holen kann, indem man einfach sagt, hey, wir wollen die IT, wir brauchen so und so viele Profile, bitte sucht es durch. Und ich hatte es sehr oft, wenn wir irgendwelche kurzzeitigen Freelance-Optionen brauchten. Weil das war was, wo ich das Gefühl habe, da kannst du als normal aufgestellter HR, ist das was, was du nicht so gut managen kannst. Also das ganze Thema Freelancer, liegt's bei Finance, liegt's bei HR. Wer kümmert sich um den Prozess, ist ja eh immer ein Pain. Ich bin gespannt, ob das bei euch auch so ist. Bei mir war es in jedem Job so. Und da fand ich, war ein Headhunter eigentlich ganz gut, dass man sagt so, hey, wir brauchen den und den super konkreten Skill für die und die super konkrete Sprache, also Programmierungssprache für 6 Monate. Bitte kümmert euch um alles, weil dann umgehst du ja auch das Thema mit der Scheinselbstständigkeit ganz gut, wenn das dann über den Headhunter läuft. Das sind die Szenarien. Ich sag auch ganz ehrlich, die meisten Berührungen mit Headhuntern habe ich allerdings über unangenehme Cold Calls mit, ich habe gesehen, sie suchen die und die Stelle. Ich wollte nur noch mal sagen, es gibt mich. Was bei mir auch, ich glaube, den Ruf von vielen sehr guten Headhuntern negativ beeinflusst hat.
Ich verstehen.
Ja, gerade wenn du sagst, bitte geht nicht an den Fachbereich, dann wird der Lebenslauf an den Fachbereich geschickt, dann sind die Konditionen nicht geklärt. Also ich habe Leute schon geblacklistet, weil die gegen die Absprache es dem Fachbereich geschickt haben.
Ich habe Leute auch schon geblacklistet, also ich kann es verstehen. Ich würde mal kurz anschließen, ich muss sagen, ich habe haargenau die gleichen Szenarien in Richtung Headhunter bisher genutzt wie du. Es gibt extrem viel Licht und es gibt extrem viel Schatten. Bis man so sein, ich sag mal, Netzwerk an guten Headhuntern gefunden hat, waren viele bei dir, haben einfach einen verdammt guten Job gemacht. Da ist auch dieser Opportunismus nicht so stark gegeben. Die Leute verstehen auch, dass sie mich nicht anrufen brauchen, wenn sie wissen, wir haben gerade super Druck auf der Bottomline und haben gerade Stellen rausgenommen und gucken, wie wir unser Recruiting-Team auslasten, die mir dann nicht wöchentlich schreiben, hey, übrigens, wollen wir nicht nochmal über deine Hiring-Strategie für dann und dann sprechen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, nee, möchte ich nicht, brauche ich nicht, ich habe gerade andere operative Probleme. Das, ohne irgendwie vorher eine Intro zu haben, setzt Leute bei mir auch total auf, oder? Andersrum, ich frage mich, ob es jemals diesen Fall gab, dass so ein Headhunter dir schreibt, das x-te Mal, ob du schon die Mail gesehen hast, die wollten nur noch mal on top of your inbox, bla bla bla, und dich irgendwie seit Wochen zuspammen und du dann sagst, Mensch, danke, jetzt die 7. Mail, jetzt endlich, danke, dass du mir ungefragt diese x Profile schickst, die null auf die Stellen passen, die ich gerade ausgeschrieben habe.
100% und was ich finde, was nicht bedacht wird, es ist nicht nur nervig, sondern es ist auch schädigend, weil was ja passiert ist, die schicken dir ungefragt einen Lebenslauf von irgendeinem Kandidaten. Natürlich ist es auch ungefragt dem Kandidaten oder der Kandidatin gegenüber. Und dann kann ich diese Person nicht mehr einstellen, weil das habe ich nämlich auch schon. Wir haben Stellen, wir haben so viel Bewerbungen, wir werden nicht über den Headhunter einstellen. Dann schicken die jemanden und dann kann ich den nicht mehr nehmen, weil die irgendwo ungefragt in ihren AGBs schicken, wenn du diesen Kandidaten kontaktierst. Und das ist auch was, wo ich mir denke, ihr versaut nicht nur den Markt, sondern eben auch die, also für die Person. Es ist für mich wieder ein Augenhöhenthema. Wenn ich vernünftig mit dir bespreche, hey, ich kenne dich, ich weiß, wenn ich eine Stelle suche im, was weiß ich, Sales-Bereich, du bist gut da drin, ich melde mich bei dir und wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen, das ist ja was anderes, als wenn dir jemand konsequent, ungefragt diese E-Mails schickt. Und am allerschlimmsten finde ich wirklich, wenn du vorher noch nie mit den Leuten zu tun hattest und da 5 CVs sind. Und in meiner Erfahrung sind das übrigens auch die Headhunter, die mit ihren Kandidatinnen beschissen umgehen. Die dann nicht Bescheid sagen, die dann sich nur melden, wenn was ist. Und für mich ist ganz klar, ich habe eine Handvoll Headhunter, mit denen arbeite ich fantastisch zusammen. Da ist ein respektvoller Umgang. Und wenn ich denen sage, hey, ich habe gerade kein Bedürfnis, bitte hör auf zu schreiben, wir haben hier ganz andere Probleme, dann wissen die das auch.
Kann ich 1:1 so unterschreiben. Und ich habe ein Beispiel vor kurzem mit einem Headhunter, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe über die letzten Jahre für seniorige Stellen. Ich hatte einfach auf einer Stelle einen totalen Knoten im Kopf und dachte mir so, wo hängen wir die jetzt richtig auf? Wo liegen die Gehaltsbänder? Und ganz ehrlich, dieser Mensch ist Partner in einer der großen Headhunting-Firmen. Wir haben an einem Freitagabend eine Stunde dazu telefoniert, uns einfach ausgetauscht. Es kam danach kein Follow-up, es kam danach kein Angebot. Es hat mir einfach richtig aus tiefster Seele geholfen, auch für mein Follow-up mit der Geschäftsführung zu der Stelle. Wir haben letztlich die Stelle selber besetzt. Wir haben einen internen Step-up auf der Stelle ermöglicht. Und dann sehe ich den Kollegen vor ein paar Wochen wieder, erzähle ihm von der Stelle, habe auch einen neuen Suchauftrag dann mit der Person. Und dann meinte ich so, ich möchte noch mal ein Feedback geben. Ich fand das ehrlich gesagt richtig stark, als wir uns ausgetauscht haben. Und er so, was meinst denn du? Ich sag so, wir haben an einem Freitagabend eine Stunde telefoniert und de facto, du hattest nicht unmittelbar an der Stelle was daraus, aber du hast dich einfach durch diese vertrauensvolle, angenehme Art der Zusammenarbeit derartig wieder hoch bei mir in die partnerschaftliche Liste katapultiert. Ich wollte dir das eigentlich nur mal kurz feedbacken, dass ich das unfassbar stark fand. Und er sagt so, Annika, ich mein's nicht böse, aber ich habe es auch einfach nicht nötig, dir 20 Mails zu schicken, sondern ich telefoniere mal lieber eine Stunde mit dir und löse dir einen Knoten und weiß, dass du im Zweifel diese Themen nicht vergisst. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn man sagt, man möchte nicht nur eine Stelle zusammen besetzen, sondern man möchte langfristig partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das fand ich super gut.
Dann verteil doch die Blumen auch richtig.
Die Blumen gehen raus an Egon Zehnder. Auf C-Level für klassische Business-Funktion. Super Erfahrung mit gehabt.
Für mich ist das genau das Thema. Ich glaube, es gibt sehr gute Headhunter, die genau das machen, die auch irgendwie mit dir die Hiring-Strategie diskutieren, die vielleicht mit dir besprechen, ist das wirklich die richtige Person, die auch das Profil mit dir schärfen. Da würde ich sagen, Kosten nutzen, wenn das in eure Mentalität passt als Firma, ist total gut. Ich glaube auch, dass man das sinnvoll nehmen kann, wenn man sich ein neues Feld erschließt. Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer Headhunterin, die war spezialisiert auf Agenturprofile, so Digitalagentur, und die hat auch nicht gespammt, sondern die hat immer sehr gut geschickt und das war dann auch okay. Es ist ja jetzt auch der Markt total voll mit Interim-Freelancern, also Recruitern, die interim-technisch das machen. Läuft das für dich auch unter Headhunter oder ist das wirklich eine externe Stelle, die wir reinbringen?
Ich merke, wir sind jetzt gerade sehr im Detail wieder unterwegs. Ich würde einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, was wir jetzt aus unserer bisherigen Erfahrung an Use Cases für Headhunting haben und dann lass uns das da auch direkt einsortieren. Eigentlich haben wir gerade 4 Use Cases für Headhunter. Nummer 1, so diese klassische Executive Search. Wir haben einzelne Positionen, die sind in der Geschäftsführung, die sind vielleicht eine Ebene drunter. Sehr senior, sehr wichtig, sehr, sehr großen Einfluss auf die Organisation und einfach an der Stelle erfolgskritisch. Das wäre für mich mal Use Case Nummer eins. Klassische Executive Search. So ein Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe mit Egon Zehnder.
Wie sind wir denn an unseren neuen Job gekommen, Frau Inderbeek? Über Headhunter oder nicht?
Über Headhunter, und ich habe mehrere Prozesse gemacht, parallel, um mich umzuschauen. Alle drei liefen über Headhunter. Auch da muss ich Blumen rausgeben, die einen extrem guten Job gemacht haben. Eine Headhunting-Firma kannte ich nämlich vorher noch gar nicht. Diese Firma habe ich tatsächlich jetzt durch den Prozess, in dem ich als Kandidatin teilgenommen habe, auch auf dem Schirm und sage, die würde ich nach vorne raus mandatieren.
Das sind die zwei Sachen, die ich zu bedenken geben würde. Ich habe mich seit Jahren nicht mehr aktiv beworben, weil ich einfach über Headhunter in Gespräche gekommen bin. Also natürlich ist es auch was, was gute Kandidaten und Kandidatinnen angenehmer macht. Und der andere Punkt ist für mich, liebe Headhunter da draußen, denkt darüber nach, wie ihr die Leute behandelt, weil ich habe Firmen auf meiner privaten Blacklist, weil die mich als Kandidatin nicht gut behandelt haben. Ich bin da auch nachtragend. Ich habe Headhunter-Firmen, das ist 8 Jahre her. Die haben mich aber nicht zurückgerufen, weil ich denen zu klein war. Und dann haben die mich da durch Prozesse geschleust und dann habe ich nichts gehört. Und eine von diesen Firmen hat mich neulich angeschrieben und gefragt, ob ich jemand aus meinem Netzwerk empfehlen kann. Ja, da war aber mein großer Moment. Entschuldigung, es musste raus.
Auch wenn man selber nicht im Prozess ist, es gibt auch Headhunting-Firmen, die ich geblacklistet habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass die mit Leuten aus meinem sehr engen Netzwerk, ohne dass da eine Verbindung direkt zu mir bestand, einfach richtig scheiße umgesprungen sind. Und wo ich dann sage, nee, ich möchte an der Stelle nicht, dass ein Kandidat, Kandidatin eine solche Candidate Experience mit dem Unternehmen, in dem ich arbeite, verbindet. Punkt.
Können wir am Ende der Folge bitte jeder sein Worst-Off machen? Wir können es ja anonym machen, aber ich habe so witzige Fuck-Ups von Headhuntern. Okay, ich bin sehr excited. Ich hoffe, alle anderen auch. Wenn nicht, hört einfach 5 Minuten vor Ende der Folge auf.
Also das absoluteste Worst-Off darf ich tatsächlich nicht nennen.
Auch nicht anonymisiert?
Nein, auch nicht anonymisiert. Das wäre der dickste Sprengstoff, den darf ich nicht nennen. Aber ich habe ganz viele witzige Beispiele an der Stelle. Aber wir schweifen schon wieder ab. Use Case Nummer 1. Wir haben das klassische Executive Search. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Mauer hat mir gerade eine Fratze gemacht über meine Aussage, wir schweifen schon wieder ab. Es ist schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Nummer 2 Use Case. Temporäre Sourcing-Unterstützung. Ich habe mal recherchiert, wie man das Ganze nennt. Embedded Sourcing. Liebe Anjuli, Nummer 2, wie ist dein Blick darauf? Du sagtest gerade, du hast es auch schon mal genutzt, richtig?
Ich habe es mal genutzt. Das war auch so ein Szenario. Wir waren 2 RecruiterInnen und hatten auch den Anspruch, dass wir eine sehr gute Candidate Journey machen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass in jedem Gespräch HR dabei ist. Und das heißt, du brauchst mehr Ressourcen, als du vielleicht nur brauchst, wenn du nur weiterleitest. Und dann haben wir uns eine Embedded Recruiterin geholt, würde ich dann sagen. Und die Dame ist wirklich in dem Namen der Firma aufgetreten, hat von uns eine Einleitung gekriegt, das sind unsere Werte, und sollte natürlich dann auch das Cultural Fit Interview machen. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe es auch vorgestern bei dem CHRO-Dinner gesagt, meine Erfahrung ist nicht gut damit. Also ich habe sehr häufig das Gefühl gehabt, dass da mehr auf Quantität als auf Qualität geht, weil man natürlich den Abschluss machen will. Man will ja auch zeigen, was man kann. Ich habe sehr viele, sehr detailreiche Reportings gekriegt von diesen Embedded-RecruiterInnen. Das sah auch ganz fancy aus. Ich konnte das natürlich nicht teilen, weil unser internes Reporting so ein Viertel so gut war. Also haben wir uns das als HR-Abteilung angeguckt und gesagt, okay, so könnte man es also machen, wenn man mehr Ahnung hätte. Und Bottomline für mich ist, die Person, und ich habe extra nochmal nachgeguckt, hat 10 Leute eingestellt. Niemand von diesen 10 Leuten hat die Probezeit geschafft. Das kann natürlich an einer Nummer-Konstellation gelegen haben. Mein Gefühl ist, wenn das jemand Externes macht und als jemand Internes auftritt, der wird das nicht so krass verkaufen können wie die internen Rekruter. Einfach, weil da auch viel Gefühle fehlen und viel Knowledge.
Also um einmal anzuschließen. Ich habe sowohl sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, eigentlich sehr viel Geld rausgegeben für Embedded Sourcing und letztlich wenig bei rumgekommen. Wir haben jetzt seit einiger Zeit bei uns im Tech Recruiting eine Firma mit drin, wo ich wirklich sage, das läuft wie geschnitten Brot. Die haben uns in einer Situation, wo wir derartig unter Wasser waren mit neuen Stellen, mit ihrer Expertise so unfassbar gut geholfen, uns Markttrends genannt. Wir nehmen aber an der Stelle den Support zum Start erstmal eine ganze Weile wirklich nur fürs klassische Sourcing. Die Interviews dann werden intern geführt. Das ist jetzt so meine Positiverfahrung, die ich nochmal dagegen teilen möchte. Auch da wieder Blumen verschenke an unser Sourcing, Embedded Sourcing Team.
Finde ich richtig. Also ich glaube auch, genau wie du sagst, Embedded Sourcing ist total sinnig. Also weil da kannst du das ja sehr standardisieren und das ist eine sehr ressourcenintensive Aufgabe. Es gibt ja durchaus Szenarien, wo du sagst, es macht Sinn, dass wir jemand Externes holen. Also ich habe jetzt einen Kunden, die haben jetzt sehr, sehr viele offene Stellen, die brauchen keinen eigenen Recruiter in der Langzeit dafür, sondern die sagen, wir holen uns jetzt jemand, der da mal hilft, dass mal was losgeht. Ich würde aus meiner Perspektive jetzt entweder wirklich jemanden Freelance nehmen, also der auf eigene Rechnung arbeitet, auf eigene Kosten, weil meine Erfahrung ist, diese Leute stehen mit ihrem Namen dafür und identifizieren sich mehr. Ich hatte oft das Gefühl, es gibt so eine Größe bei diesen externen Agenturen, wenn die mehr wollen, als sie leisten können. Und dann wird es schnell so super kommerziell. Dann geht es super schnell auf den Sales. Dann kriegst du diese super ausgefeilten Reportings geschickt, wo halt steht, ich habe 47 Leute angesprochen. Sprich wegen mehr 108 an.
Das ist dann so opportunistisches, selbstdarstellerisches, genau. Wow, so war ich gut. Und das habe ich dir ja geliefert, anstelle einfach abzuarbeiten und zu machen.
Genau. Ja. Und ich habe aber noch eine Frage aus persönlicher Erfahrung, Annika. Ich bin ja keine Headhunterin. Aber ich habe jetzt natürlich Anfragen gekriegt, ob ich jemand in meinem Netzwerk empfehlen kann und habe dann natürlich versucht zu helfen und Arbeit reingesteckt, aber habe kein Vorabgeld genommen und habe jetzt für nichts gearbeitet. Grüße gehen raus. Ich frage mich jetzt, es gibt ja ganz, ganz viele Headhunter, die sagen, es wird erst bei erfolgreicher Vermittlung bezahlt oder es gibt die, die einen Retainer vorher nehmen. Ich verstehe jetzt aus persönlicher Perspektive, warum es manchmal sinnvoll sein kann, der Retainer zu machen, weil ja Firmen oft ihre Meinungen ändern. Ich verstehe aber auch als Firma, dass man sagt, hey, why would I work for nothing? Was würdest du empfehlen?
Von bis wirklich. Das muss ich sagen, die wirklich auf den ganz hohen Leveln arbeiten, da habe ich es noch nie erlebt, dass Unternehmen dann ausschließlich erfolgsbasiert arbeiten, sondern du entweder alles vorab bezahlst, unabhängig davon, ob die Stelle besetzt wird oder nicht, oder dass du schon einen nicht unwesentlichen Betrag vorab bezahlst, dann irgendwie nochmal auf eine Kandidaten-Shortlist und dann nochmal bei Besetzung den Rest bezahlst. Ich habe damit tatsächlich gute Erfahrungen gemacht mit beiden Modellen. Ich habe weniger gute Erfahrungen gemacht mit wir arbeiten ausschließlich erfolgsbasiert, weil was da bisher bei mir viel rumgekommen ist, ist, du hast das Erstgespräch, die Person startet total motiviert da rein, schickt dir 5 CVs, du findest die CVs nicht sofort super toll und der Moment, wo du mit einem anderen Headhunter in die Kalibrierung einsteigen würdest, fangen diese Dienstleister, die dann ausschließlich erfolgsbasiert arbeiten, schon eher wieder an, sich rauszuziehen, weil sie sagen, naja, das wird ja jetzt mega anstrengend mit der, die hat ja irgendwie voll die hohe Erwartungshaltung und da muss ich ja ganz viel Zeit rein investieren. Und dann gibt's noch andere Sachen von Opportunismus dahinter, beispielsweise wenn man dann sagt, man knüpft den Retainer nicht an die Position, sondern ans Gehalt. Letztens das Gespräch geführt, dass man vom Headhunter eine Kollegin gepusht wurde, ihr eigenes Fixgehalt ganz, ganz doll hoch zu verhandeln. Sie sagte, in Sphären, wo sie sich einfach auch nicht mehr authentisch und wohlgefühlt hat, weil sie von Seiten Headhunter so unter Druck gesetzt wurde. Einfach immer ein Zeichen, wenn solche Dinge passieren, dass das System nicht funktioniert, dass es irgendwo Loopholes hat und dass man dann einfach merkt, es incentiviert in gewisser Weise einen Opportunismus, der sowohl für Unternehmen als auch für Kandidaten einfach nicht immer gut ist. So, das war jetzt eine sehr lange Antwort darauf, aber so schaue ich auf die unterschiedlichen Bezahlmodelle.
Ich habe auch die Erfahrung, dass wenn du vorher einen Retainer zahlst, da meistens bessere Profile rumkommen. auf der anderen Seite finde ich es total gut, dass der Markt sich ein bisschen mehr demokratisiert und es neue Konzepte gibt und dann eben auch mal neue Leute reinkommen außerhalb der großen vier. Ich persönlich finde auch, und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, natürlich ist Headhunter ein bisschen wie Makler. Du kriegst unheimlich viel Geld dafür, dass du zwei Parteien zusammenbringst. Und ich habe auch ein Störgefühl mit diesem Satz, gute Leute bewerben sich nicht, weil mir hat dann auch mal jemand von den Großen erzählt, ja natürlich schreiben wir die Stelle bei Stepstone aus. Und natürlich bewerben sich viele Leute über Stepstone, die bewerben sich dann halt Stepstone@ großer Name statt Stepstone@ Firma, in der Anjali gerade arbeitet. Vielleicht, um das zusammenfassend zu sagen, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dass Headhunter gute Arbeit leisten, dass sie der Personalabteilung viel Arbeit abnehmen, dass sie auch tolles Sparring machen, weil sie den Markt gut kennen. Also, dass sie eben Sachen sagen wie, hey, ihr müsst dem Chief Digital Officer mehr zahlen oder ihr müsst die Stelle anders beschreiben oder klassischerweise umfasst es auch noch die und die Bereiche. Also, ich glaube, es gibt ganz, ganz tolle, wertvolle Partnerschaften da, wie es immer tolle Partnerschaften gibt. Ich glaube aber, dass der Markt so übersättigt ist und das war vor ein paar Jahren noch schlimmer und auch viel aus England kommt, wo diese Headhunter-Mentalität ja viel, viel pushiger noch ist, dass sehr viel Kaltakquise ist, sehr viel Sales, sehr viel Selbstdarstellung.
Ich muss jetzt mal fragen kurz mit Kaltakquise, wie viele ungefragte Kaltakquisen pro Woche? Wie viele hast du da so bekommen im Schnitt? Was glaubst du?
I don't know. Viel zu viel. Also dank der DSGVO wird es ja weniger, weil man einfach fragt, wo kommen die Daten her? Aber, boah, I don't know. 20 pro Woche?
Ich habe es tatsächlich mal getrackt über die letzten Wochen.
Und? Oh Gott, aufregend.
Bei mir waren es zwischen 10 und 15 im Schnitt pro Woche. Manche Wochen viel mehr, wo ich dann irgendwie am Tag 5 LinkedIn-Nachrichten bekomme und in manchen war es weniger. Ich finde das ganz erschreckend dann auch. Du kennst die Leute nicht, dann schreiben sie dir aber informiert und nett, wo ich dann sage, dann antworte ich an der Stelle drauf. Und ich hatte vor ein paar Wochen wieder so einen Fall. Ich antworte drauf, so danke für die Anfrage, aber aktuell keinen Bedarf und auch nicht die Hiring-Strategie durchzusprechen, weil ich wechsle meinen Job. Wie gesagt, ich kannte die Person nicht. Ach so, ja cool, an wen kannst du dann vielleicht einen Connect bitte herstellen? Wollen wir dann an die Geschäftsführung gehen oder kannst du uns einen Connect machen in dein Team, wo ich mir denke, bin ich Mutter Teresa? Oder wie kommt man gerade so dazu? Also das hat mich echt mal wieder schockiert. Wir kommen ja gleich nochmal zu den Worst Cases, aber auch auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt wieder eine Fratze von dir fange. Wir hatten ja gerade Use Case Nummer 2, Embedded Sourcing. Und eine Sache, die ich da nochmal loswerden möchte, ist, wie genau bepreist sich denn Embedded Sourcing? Das ist ja häufig nicht auf einzelne Stellen, sondern es ist eben eine, ich sag mal, ein Fixkostenblock, so kenne ich es tatsächlich, den du dann zahlst pro Person, die du dann eben buchst, also so ein bisschen unternehmensberatungsähnlich. Kennst du es genauso oder kennst du da andere Fälle, Anjali?
Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit den KPIs. You get what you pay for. Das heißt, wenn ich jemanden danach bezahle, wie viele Kaltakquise der macht oder wie viele Ansprecher oder wie viele CVs er mir weiterschickt oder sie, dann werde ich natürlich viel mehr in diese Söldnerperspektive. Also dann kriege ich ganz viele Reportings, weil guck mal, ich habe 38 CVs geschickt. Und das ist für mich ähnlich, wie wenn ich sage, der Recruiter hat ein OKR nach besetzten Stellen, weil ich glaube, dann ist nicht die Qualität das Wichtige, sondern die Quantität. Und deswegen würde ich auch diese Embedded-Position, ich würde das nach Zeit bezahlen. Und damit ist für mich wieder klar, ich brauche jemand auf einer vertrauensvollen Basis. Und deswegen wäre mein Pitch, aber das ist nur ganz meine persönliche Meinung, ich würde im Moment, gerade weil der Markt so viele Freelancer hergibt und gerade junge, also neue Freelancer, das wäre was, wo ich immer jetzt probieren würde, das so zu machen. Das Netzwerk kann kleiner sein, aber ich glaube, dieses klassische Netzwerk brauchst du auch eher bei den sehr großen. Also wie viele CFO gibt's, die Software as a Service anbieten? Und wenn man da sehr konkrete Vorstellungen hat, aber ich glaube für, hey, wir suchen einen Entwickler, das ist viel Fleißarbeit und da wäre mein Pitch immer, gebt doch den jungen Leuten, also den neuen aufstrebenden Freelancern eine Chance, weil ich glaube auch, dass die sich mehr reinhängen, als vielleicht jemand, der schon in so einer...
So haben wir es tatsächlich mit dieser Embedded Sourcing mit dem Dienstleister gemacht, den ich gerade auch nochmal so gelobt habe.
Deswegen Pitch an der Stelle.
Pitch an der, soll ich wieder Blumen rausgeben oder ist das dann Werbung machen?
Nee, das ist doch unser Ding. Okay. Wir machen Werbung für die Blumen Leute, die
gehen
wir toll
raus
finden.
Für Embedded Sourcing an Peter und sein Team von Tribe. So, Use Case Nummer 3, der ist super ähnlich zu Embedded Sourcing und zwar ist das Embedded Recruiting, wo wir wirklich sagen, wir haben nicht nur die verlängerte Werkbank, die Person sourced für uns, die Person hilft uns, Kandidaten, Kandidatinnen zu identifizieren, sondern macht den kompletten Recruiting-Prozess für uns. Wir hatten das tatsächlich einmal eingesetzt bei About You in 2022. Es wurde ein komplett neues Team geschaffen. Es war sehr zeitkritisch und da haben wir wirklich gesagt, wir haben von einer Agentur Recruiter und Sourcer und auch Koordinator-Ressourcen von dem Team intern genutzt und haben wirklich gesagt, dieser Aufbau von diesem Subteam auch zusammen mit Fachbereich wird einmal dezidiert über 3 Monate durch diese Agentur betreut. So, es lief semi-gut, also es war jetzt nicht, dass ich sage, das hat den totalen Unterschied gemacht, es lief aber auch nicht schlecht. Ich war in der Zeit total froh, dass wir diese Agentur hatten, weil ich glaube, hätten wir das aus dem Team rausgestemmt, wäre keine Seite glücklich gewesen und ich hätte danach wahrscheinlich eine Massenkündigung gehabt, weil alle ausgebrannt gewesen wären. Anjuli, wie ist denn deine Sicht da drauf?
Ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen gesagt. Ich habe das auch schon gemacht. Mein Pitch wäre ähnlich wie eben. Ich würde eher eine Freelancerin nehmen oder einen Freelancer und sagen, ich suche mir da jemanden, der vielleicht 3 Kunden betreut und das aber dafür auch mit Herzblut und mitmacht und nicht eine von diesen großen Firmen. Trotzdem, du brauchst mehr Einarbeitungszeit für diese Embedded Recruiter, als du denkst. Weil natürlich ist oft der Case, hey, nimm Freelancer, weil die können an Tag 1 anfangen, du hast keine Einarbeitungszeit. Du kannst eben nicht bei Null anfangen, wenn es um die People-Themen geht. Weil entweder glauben wir daran, dass es Kultur und Werte gibt und die gelebt werden müssen und die relevant sind. Und dann muss ich die aber auch transportieren können. Und das kann ich nicht, wenn ich dir einfach nur einmal eine Stunde erzähle, hire das bitte. Also da muss man sich einmal Zeit nehmen und auch sagen, ich möchte eine langfristige Beziehung haben. Also ähnlich wie ihr es gesagt habt. Dann ist es gut.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz auf Use Case Nummer 4 eingehen.
Ich bin völlig begeistert, wie viele Use Cases du dir findest. Ich hätte am Anfang einen gehabt.
4 Stück. Freelancer. Du möchtest Freelancer rekrutieren. Wie arbeitest du dort mit den Dienstleistern zusammen?
Ganz kurzer Einschub. Annika, wer ist denn für den Freelance-Prozess zuständig? Finance oder HR?
Ich muss schon lachen. Ongoing Thema.
Immer.
Und es kommt auch immer wieder auf, wer ohnt denn eigentlich gerade die Freelancer kosten? Ist das Finance? Ist das jetzt HR?
Warum? Oder der Fachbereich.
Genau, oder der Fachbereich. Also, gerade liegen auch mittlerweile die Freelancer-Kosten jetzt im About You Kosmos primär bei uns, in super enger Abstimmung aber mit Finance. Es ist aber einiges aufzuräumen im Prozess, um das so zu machen. Und es ist so ein Prozess dann 180%ig wasserdicht wie so eine Personalkostenplanung? Nee, ist er nicht. Aber bevor ich jetzt ausschweife, Rekrutierung liegt im Recruiting von Freelancern. Wir ermöglichen es aber natürlich auch, wenn wir sehr erfahrene Leads haben, die zum Beispiel sagen, in Firma XYZ habe ich zu genau dem Thema mit folgendem Freelancer zusammengearbeitet. Ich möchte gerne mit dieser Person zusammenarbeiten. Dann ist das auch an der Stelle für uns in Ordnung. Das Einzige, wo wir halt nochmal ein Veto als HR haben, jeder Freelancer, Freelancerin durchläuft ein Compliance-Screening. Also darf diese Person auch bei uns arbeiten. Wir arbeiten da mit Dienstleistern in Teilen zusammen, die Freelancer vermitteln. Das klappt wunderbar für diese Kurzeinsätze. Wir haben einige, ich sag mal, Portale, auf denen wir auch hier und da und dort manchmal Freelancer selber buchen. Es ist jetzt eine schlankere oder schnellere Geschichte, ob du jemanden für 3 Monate als temporären Support suchst, als wenn du sagst, ich suche wirklich den nächsten Vorstand, Vorständin. Wenn du dort eine Fehlentscheidung triffst, ist häufig die Tragweite einfach nicht so groß.
Mir sind gerade Use Case 4 und 5 übrigens deswegen eingefallen, nach dem, was du gesagt hast. 4, 1 und 2 vielleicht. Und zwar würde ich nochmal unterscheiden, Zeitarbeitsfirmen / Freelancer und Freelancer, individuelle Tech-Personen zum Beispiel. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht, dass einfach ein Tech-Freelancer komplett über den Dienstleister gelaufen ist. Der Fachbereich hat das gemanagt. Wir Finance und HR hat eben einmal geguckt, ist das budgettechnisch okay? Und wie du sagst, auch da riesen wichtiger Tipp auch an alle, die zuhören. Bitte guckt, dass das wirklich Freiberufler sind. Dieses ganze Thema Scheinselbstständigkeit. Ihr könnt die Finanzen der Finance zuschieben und sagen, das ist deren Aufgabe. Das Thema Scheinselbstständigkeit liegt zu 100% im HR-Aufgabenbereich. Wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt, das fällt auf euch zurück. Ganz klar wieder HR-Sichtbarkeit und diesen Freelance-Prozess, weil der landet eh auf eurem Tisch und dann baut den so, dass er für euch okay ist. Ebenso für die Logistik Zeitarbeitsfirmen, wenn du Peak-Anfragen ausgleichen musst, also Flaconi immer Weihnachten, ich würde sagen About You wird auch Ostern, Weihnachten und Saisonwechsel ein Peak sein. Und wenn du da sagst, ich habe eine gute Zeitarbeitsfirma, mit der kann ich gut zusammenarbeiten, die schicken mir gute Leute, ich weiß, dass die ihre Leute gut behandeln auf der anderen Seite, ist es ein Riesen-Benefit, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten. Mein Take aus der Folge wäre für all diese vier Use Cases, aber ich bin gespannt, was du sagst, Annika, guckt, dass ihr jemanden habt, der euch ernst nimmt, der euch betreut, für den ihr keine Cash-Cow seid, die auf langfristige Beziehungen aufbauen, eigentlich immer bei Dienstleistern. Und ich würde auch immer gucken, entweder nehme ich jemanden, der sehr im Markt steht, der dann so Sätze zu dir sagen kann, wie ich habe es nicht nötig, dich einmal die Woche anzurufen. Oder nehmt sehr junge Firmen und sehr neue Firmen, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viel Herzblut drin. Und außerdem ist es auch gut, wenn da mal ein bisschen interrupted wird und nicht nur,
finde ich auch,
die fünf großen Sales-Headhunter machen. Und ich würde auch immer gucken, dass ich eher jemand habe, der von der HR-Seite statt von der Sales-Seite kommt. Der wirklich mal Recruiter in der Personalabteilung war, statt jemanden aus diesen Personalberatungsfirmen.
Oder jemand, finde ich, für die seniorigen Stellen, das schätze ich häufig an diesen sehr großen Headhunting-Firmen sehr wert, dass die Leute aus der Industrie kommen. Die waren, sind ja teilweise so erfahren, dass sie wirklich mal Geschäftsführungspositionen hatten in Industrieunternehmen und dort die Industrie betreuen. Und du merkst, die Menschen können dir so viel besser helfen. Also deswegen 100%ig agree, keine Salesmenschen, sondern ganz klassisch, ich kenne die Industrie aufgrund von eigener Erfahrung, egal in welcher Position die Person dort gearbeitet hat, oder ich kenne HR und Rekrutierung von der Pike. Finde die Punkte grandios, das sollten die Tags aus der heutigen Staffel definitiv sein. Plus zwei Themen, ich will echt nochmal dick unterstreichen, weil ich es in letzter Zeit viel zu oft gehört habe. Gute Headhunter sind keine Konkurrenz. So, sie machen euch, wenn ihr eine gute Beziehung mit ihnen habt, das Leben leichter. Punkt 2, probiert es aus, startet damit, fragt euer Netzwerk, wenn ihr den Moment habt, wo ihr zwingend einen Headhunter, eine Headhunterin benötigt, dann anfangen und suchen, mit wem ihr arbeitet, ist meistens zu spät. Ich empfehle an der Stelle wirklich, sprecht mit eurem Netzwerk, verfolgt auch online, gerade in Richtung C-Level, gerade in Richtung dem Level drunter. Ihr findet häufig bei den Referenzen auch Posts von Headhunting-Firmen, bei LinkedIn beispielsweise, wann, wo, welche Person geplaced wurde. Merkt euch das, tragt euch das ein, sprecht mit eurem Netzwerk, wo gute Erfahrungen gemacht wurden. Auch wenn ihr nicht gerade zwingend den Need habt, baut euch ganz aktiv dieses Netzwerk auf und dann habt ihr irgendwann auch eine Handvoll an Leuten, mit denen ihr wirklich eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet und das schafft dann für meine Begriffe richtigen Mehrwert.
Oder überlegt, ob ihr das ganze Budget, was ihr für Headhunter rausgibt, in die Recruiting-Abteilung steckt. Ich fand das eigentlich schön.
Wir haben das im Sourcing tatsächlich.
Genau, und es ist so oft, dass du nicht genug Geld hast und dann irgendwie diskutieren musst, ob du die Stellenanzeige auf Stepstone ausschreiben darfst oder nicht. Und dann werden da 75.000 Euro für einen Headhunter rausgehauen.
Wir haben
für
so jemanden das Sourcing-Budget gerechtfertigt damals bei About You, weil wir davor wirklich, ich sag mal, ganz viele verschiedene Headhunter hatten, die nicht übers Netzwerk kamen, sondern die gesourced haben, was du dann an der Stelle auch merkst. Und wo wir sagen, das Budget, was wir in diese Art von Headhuntern stecken, das können wir auch nehmen, um unser eigenes Sourcing-Team aufzubauen, weil die können es dann an der Stelle im Zweifel besser und günstiger, unterstützt von dem Dienstleister, wenn man sagt, es ist jetzt mal richtig Kappa-Engpass.
Ja, also meine Empfehlung wäre, nehmt professionelle Leute, nehmt Leute, die sich wirklich mit ihrem Job identifizieren, die sich mit dem euren Unternehmen, die wirklich was machen wollen, weil auch mein Worst Case waren natürlich immer diese Firmen gerade auf der Schwelle zwischen, man macht sehr viel Umsatz und man verbringt mehr Zeit auf dem Reporting. Mein Worst Case, wir hatten eine Stelle ausgeschrieben und dann hat uns ein Headhunter ungefragt ein in Anführungszeichen geschwärztes Profil von jemandem geschickt für die Stelle, war leider der Mitarbeitende, der der Kollege von dieser Stelle war. Ich habe denen sogar geschrieben und habe gesagt, so Leute, es ist super offensichtlich, dass das Person XY ist. Ist es euer Ernst? Und dann fand ich richtig groß, haben sich einfach gar nicht mehr darauf gemeldet. Also das finde ich einfach, das geht gar nicht, weil das ja auch im Worst-Case-Szenario, ich meine, der Chef hat das gesehen. Der Chef weiß, dass diese Person jetzt sucht. Wir haben dann auch diskutiert, sprechen wir drauf an oder nicht, fragen wir. Es ist ja okay, dass Leute neue Jobs suchen, aber wenn ich einen neuen Job suche, möchte ich nicht, dass mein Headhunter das meinem Chef mitteilt. Und besonders schön fand ich auch, als mich irgendwer zwei Level drunter von dem Headhunter, mit dem ich für C-Level zusammengearbeitet habe, für meine Firma, mich dann gefragt hat und versucht hat abzuwerben. Aber dann weiß ich ja auch, wie ehrlich und gut die mit den Daten umgehen. Also das waren meine Worst Case.
Meine Worst Cases sind das Wildern im eigenen Bereich, während du Rechnungen ans Unternehmen stellst und dann dort im großen Stil abwirbst. Das hatte ich auch schon mehrfach. Habe ich auch genau null Toleranz diesbezüglich dann zu. Es gab auch schon wirklich Fälle, wo dann wirklich jemand versehentlich von einem Talentpartner, den wir im Embedded Recruiting hatten, jemand bei uns im Recruiting angeschrieben hat. Die haben aber auch an der Stelle proaktiv das gemerkt und haben mir eine Mail geschrieben und gesagt, Annika, uns ist richtiger Mist passiert, tut uns total leid, war eine neue Kollegin, die wusste das nicht. Das finde ich dann überhaupt nicht schlimm. Ich finde, Fehler passieren, Fehler sind menschlich und du merkst, ob das Berechnung und gewollt ist oder ob das wirklich mal ein Versehen war. Und ich finde, das kann passieren. Aber mein absolutes Highlight, das war letztes Jahr, da hat ein Headhunter, mit dem sogar ein Blacklist-Agreement eigentlich bestand, hat eigentlich mein komplettes Team angeschrieben. Also ich glaube echt mein komplettes Team. Viele von denen, mit denen ich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis habe, haben mir das erzählt, weil die Ansprache auch recht schlecht war. Und das Recruiting-Team irgendwann zu mir kam und sagt, Annika, das ist total unfair. Du hast uns das Unternehmen auf die Blacklist gesetzt, weil du sagst Geschäftsbeziehung. Und wir werden angeschrieben von der Person irgendwie ständig, alle auch als Recruiter. Und ich sag so, dann gib mir doch mal den Namen. Dann habe ich mir einfach das LinkedIn-Profil angeschaut. Eine Stunde später schreibt mir dieser besagte Headhunter und möchte mir ein Projekt verkaufen. Meinte so, ja, ob wir uns nicht mal zur Hiring-Strategie austauschen wollen bei About You. Da habe ich tatsächlich drauf geantwortet. Die Antwort ist aber nicht so freundlich ausgefallen. In diesem Sinne aber würde ich sagen, enden wir die Folge heute mit, es gibt viel, viel, viel Schatten in der Branche, viel Opportunismus, viel Cold Calling, Generve, aber es gibt auch wirklich Dienstleister, das kann ich nur sagen, die sind absolute Schätze und die haben mir richtig geholfen. Siehst du es ähnlich, liebe Anjulie?
Das sehe ich ähnlich wie so oft und denke auch, das war eine sehr spannende Folge. An der Stelle möchte ich einmal anmerken, probiert euch einfach aus. Guckt, welche Headhunter funktionieren für euch, welche Dienstleister, wem vertraut ihr nicht. Es zeigt nicht, dass ihr schlechte PersonalerInnen seid, wenn ihr euch Hilfe holt. Niemand kann alle Bereiche machen. Man darf die Fachbereiche mit an Bord nehmen, in die Verantwortung ziehen. Und natürlich gibt es Headhunter, die auf diese Bereiche spezialisiert sind. Und das macht ja auch Sinn. Wenn das eine nischische Position ist, holt euch da die Expertise.
Und oh, mir ist noch eine Sache, fällt mir gerade dazu ein, wozu ich auch nochmal ermutigen möchte. Wenn ihr den Fachbereich mit einbezieht und ihr seniorige Fachbereiche habt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen irgendwann über einen Headhunting-Prozess in diese Position gekommen sind oder vorab schon mal in Position vermittelt wurden, die ist definitiv reell. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr seid komplett blanko darauf, welchen Headhunter, Headhunterin ihr für diese Stelle auswählen wollt, neben eurem HR-Netzwerk, fragt doch auch einfach mal den Fachbereich und sagt, hey, mit welchen Headhunting-Firmen hast du denn aus Kandidatensicht richtig gute Erfahrungen in der Historie gemacht? Die Wahrscheinlichkeit, dass dir da jemand zumindest N gleich 1 nennt und wenn es auch nur ist, wen man nicht nehmen sollte, ist groß und hilft schon mal weiter.
Und macht es auch immer, wenn ihr aktiv sourcen müsst und nicht wisst, was Referenzfirmen sind. Fragt den Fachbereich. Die wissen, wo sind andere Jobs in diesem Bereich. Mit diesen Worten, schöne Woche euch. Viel Spaß im Personal. Macht uns stolz. Macht tolle Personalarbeit. Erzählt
Folgt
uns, wenn ihr tolle.
Uns auf LinkedIn.
Erzählt uns, wenn ihr tolle Personalarbeit habt. Wenn ihr Fragen zur Personalarbeit habt, schreibt mir gerne. Ich berate gerne mit PeoplePace. Macht euch eine tolle Woche. Annika, vielen Dank für deine Zeit. An alle da draußen, danke fürs Zuhören. Fürs konsequente Zuhören, muss man sagen. Wir freuen uns sehr. Happy Week.
Tschüss, tausend Dank auch von mir.
Tschüss.